NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Manche Ereignisse haben unerwartete Folgen. Die Hassdemonstrationen im Dezember gegen Israel und zum Teil auch gegen Juden haben möglich gemacht, was seit Jahren von jüdischer Seite gefordert wurde, ohne dass sich etwas bewegte. Gestern hat der Deutsche Bundestag einen Antrag beschlossen, der initiiert von der CDU, von Union, SPD, FDP und Grünen gemeinsam eingebracht wurde, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, einen sogenannten Antisemitismusbeauftragten zu berufen. Sogar die AfD stimmte zu, die Linkspartei enthielt sich. Unter dem Antragstitel Antisemitismus entschlossen bekämpfen werden die Hasskundgebungen und das Verbrennen israelischer Fahnen vom Dezember ausdrücklich erwähnt und verurteilt. Dass Chanukka-Feiern abgesagt werden müssen oder nur mit größtem Polizeiaufgebot durchgeführt werden können, dürfen wir nicht hinnehmen, heißt es wörtlich. In dem sechsseitigen beschlossenen Antrag werden des Weiteren die Aufgaben eines zukünftigen Antisemitismusbeauftragten ausführlich beschrieben. Er soll eben nicht nur Aktivitäten koordinieren und Ansprechpartner sein, er oder sie soll auch Initiativprozesse anstoßen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, Volker Beck, ist seit Jahren ausgewiesener Experte in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Auch er hat seit Jahren die Berufung eines Antisemitismusbeauftragten gefordert. Zurzeit unterrichtet er am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Beck, wie gut und tragfähig ist das, was da beschlossen wurde?
Also die Forderungen des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus sind damit weitgehend angesprochen. Herr Kauder hat in seiner Rede in der Bundestagsdebatte auch betont, dass das finanziell in den Haushaltsberatungen unterlegt werden muss, weil so ein Antisemitismusbeauftragter darf nicht einfach ein Büro sein mit einem Vorzimmer, sondern wenn da wirklich etwas Wirkungsvolles im Kampf gegen den Antisemitismus stattfinden soll, braucht es die entsprechenden Kapazitäten. Ich gehe davon aus, dass der politische Wille jetzt da ist und ich glaube auch, wie Sie in der Eingangsmoderation gesagt haben, dass die antisemitischen Krawalle im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen die Trump-Entscheidung hier ihren Beitrag dazu geleistet haben, der Politik endlich bewusst zu machen, dass die Antisemitismusbekämpfung keine Konjunkturfrage ist, sondern dass wir da ein Dauerproblem in der Gesellschaft haben. In der Mehrheitsgesellschaft wie in bestimmten Migranten-Communities und dass wir uns dem endlich annehmen müssen, wenn wir nicht einfach zuschauen wollen, wie das immer weiter zunimmt und für die Juden und Jüdinnen in unserem Land einfach unerträglich wird.
Herr Beck, der Beauftragte soll auch darauf hinwirken, dass die Möglichkeiten, ich zitiere jetzt, des Aufenthaltsgesetzes konsequent gegenüber Ausländern angewendet werden, die zu antisemitischem Hass aufrufen. Aufrufen zum Hass gegen Teile der Bevölkerung müsse man entgegentreten, indem man sie als besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse einstufe, heißt es in einem etwas merkwürdigen Deutsch. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man das gängige Recht anwenden soll. Das steht heute schon im Aufenthaltsgesetz. Es wird bloß das Problem des Antisemitismus, auch des Antisemitismus bei Migranten, nicht wirklich lösen. Weil welche Leute haben wir jetzt bei diesen Ausschreitungen auf der Straße gesehen? Das waren Kinder von palästinensischen Flüchtlingen, die hier aufgewachsen sind. Wohin will man die zurückschieben? Die sind überwiegend als Staatenlose dahergekommen. Auf denen bleiben wir schon sitzen, da müssen wir uns mehr einfallen lassen als die Bekräftigung des geltenden Ausweisungsrechts.
Der Bezug auf die Demonstration vom Dezember ist ja ganz deutlich. Was muss denn konkret jetzt vor allen Dingen passieren, damit die Polizei bei solchen Demonstrationen schneller eingreifen kann?
Naja, da kommt es ganz entscheidend drauf an, was die Versammlungsbehörde macht. Wir hatten zum Beispiel in der Bundestagsdebatte erneut die Debatte über die Frage Verbrennung der israelischen Fahne. Das kann man einfach vermeiden, indem von Anfang an bei einer Demonstration zur Auflage gemacht wird, dass nichts verbrannt wird und keine Pyrotechnik eingesetzt wird. Dann kann man eine Versammlung sofort auflösen, wenn gegen diese Auflage verstoßen wird. Wichtiger scheint mir folgender Punkt. Am Volksverhetzungsparagrafen gibt es Nachbesserungsbedarf. Die Volksverhetzung wird zum Beispiel beschränkt auf Teile der hiesigen Bevölkerung. Also wer gegen Israelis in Israel hetzt, der ist draußen, der macht sich nicht strafbar. Wir hatten das vor 2 Jahren bei den Karmelbränden, also da brannte um Haifa herum der Wald. Da gab es eine Internet-Hasskampagne unter dem Hashtag Israel on Fire, wo allen Israelis den Tod gewünscht wird. Da nicht klar war, ob auch Hiesige mitgemeint sind, musste die Staatsanwaltschaft da immer ihre Ermittlungen einstellen. Das kann man nicht ihr vorwerfen, das muss man dem Gesetzgeber vorwerfen. Da müssen wir nacharbeiten. Das ist einfach eine Gesetzgebung aus der Zeit vor dem Internet.
Nochmal zum Antisemitismusbeauftragten. Jetzt ist ja die Frage, wer wird es? Würde es Sie reizen, die Aufgabe zu übernehmen?
Ich finde jetzt erstmal wichtig, dass der richtig ausgestattet wird. Ich hoffe, dass es jemand ist, der den Rückhalt des Hauses hat und der vor Konflikten nicht ausweicht, weil bei 40% anti-israelischem Antisemitismus, 25% sekundärem Antisemitismus, muss man damit rechnen, dass diese Haltung einen in allen Behörden, Institutionen und Verbänden in unserer Gesellschaft auch begegnen. Und das bedeutet auch, man muss das dann auch mal klar zum Ausdruck bringen und deutlich machen, was an einer Haltung, an einem Argument antisemitisch ist.
Das war der Jurist und Mitglied der Grünen, Volker Beck. Bei uns geht es gleich um Aktivitäten der AfD, die die finanzielle Förderung von Demokratievereinen infrage stellen. Im Anschluss an unsere Sendung wird Annette Böckler aus Zürich den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Jüngste Durchsuchungen von Wohnungen mutmaßlicher iranischer Spione in Deutschland stehen nach einem Fokusbericht im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten im Umkreis jüdischer Einrichtungen in Berlin. Das Nachrichtenmagazin berichtet unter Berufung auf Geheimdienstkreise von ausgespähten potenziellen Angriffszielen und nennt dabei das in Berlin ansässige American Jewish Committee. Auch eine orthodoxe jüdische Gemeinde am Alexanderplatz und deren Rabbiner seien von Teherans Agenten überwacht worden, heißt es unter Berufung auf Ermittlerkreise weiter. Zudem habe der jüdische Turn- und Sportverein Maccabi auf der Liste des iranischen Geheimdienstes gestanden. Das American Jewish Committee verlangt laut Focus die Ausweisung des iranischen Botschafters Ali Majedia. Er war bereits Ende Dezember ins Auswärtige Amt bestellt und aufgefordert worden, sich in Teheran für einen sofortigen Stopp der Spionage gegen Deutschland einzusetzen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte dem Magazin, der iranische Staat könne angesichts dieser Spionageeinsätze kein Partner für die deutsche Regierung sein. Die Bundesanwaltschaft hatte am Dienstag in verschiedenen Bundesländern Wohnungen und Geschäftsräume mutmaßlicher iranischer Agenten durchsuchen lassen. In Frankreich werden Juden nach Regierungsangaben immer häufiger zu Opfern von körperlicher Gewalt. Dank eines besseren Schutzes sei die Zahl antisemitischer Übergriffe gegen Synagogen und Schulen zwar deutlich zurückgegangen, erklärte der Antisemitismusbeauftragte der französischen Regierung Frédéric Portier, allerdings habe sich die Form judenfeindlicher Attacken inzwischen geändert. Immer häufiger würden Juden in Frankreich in ihren eigenen 4 Wänden überfallen. Die AfD in Baden-Württemberg sieht nach dem Urteil im Fall ihres als Holocaust-Leugner bezeichneten Parteimitglieds Wolfgang Gedeon keinen Grund zum Handeln. Bundeschef Jörg Meuthen sagte, er sehe Gedeon zwar weiterhin als Antisemiten, aber anders als der Präsident des Zentralrats der Juden, nicht als Leugner des Völkermordes der Nazis an den Juden. Ein Parteiausschlussverfahren auf Bundesebene gegen Gedeon sei nicht geplant. Der 70-jährige Gedeon war vor dem Landgericht Berlin am Dienstag mit einer Unterlassungsklage gegen den Zentralratspräsidenten Josef Schuster gescheitert. Schuster darf nach dem Urteil, geschützt durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, Gedeon weiterhin einen Holocaust-Leugner nennen. Aus Sicht Schusters versucht der AfD-Politiker, den Völkermord der Nationalsozialisten an den Juden zu bagatellisieren und zu relativieren. Soweit die Meldungen.
Vereine und Initiativen spielen eine riesige Rolle beim Schutz von Minderheiten, egal ob es um Flüchtlinge, Juden, Muslime oder Homosexuelle geht. Oft kritisieren sie auch rassistische Äußerungen, nicht nur, aber auch aus AfD-Kreisen. Das wollen sich die Rechtspopulisten nicht länger gefallen lassen und hinterfragen nun die finanzielle Förderung der Demokratievereine durch die öffentliche Hand. Dazu nutzen sie bundesweit ein besonderes demokratisches Werkzeug, die parlamentarische Anfrage. Jens Rosbach berichtet.
Die Liste ist ungewöhnlich lang. Ende vergangenen Jahres, kurz vor Weihnachten, startet die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt eine große Anfrage. Mit 236 Detailfragen erkundigt sich die Oppositionsfraktion nach Miteinander e.V., einem regionalen Verein, der sich gegen rechts engagiert. So fragt die AfD zum Beispiel:
Ist es im Sinne der Landesregierung und der öffentlichen Förderung, dass der Verein, eine demokratische Partei wie die Alternative für Deutschland, zum politischen Gegner erklärt und die Partei beleidigt und verunglimpft?
Mit der parlamentarischen Anfrage möchte die AfD die Finanzierung des Demokratievereins untersuchen, erklärt Fraktionschef André Poggenburg.
Wir sind der Meinung, rechts ist genauso wie links und Mitte eine vertretbare politische Richtung, gegen die man sich zwar engagieren kann, aber wenn man das tut, stellt sich die Frage, ob man dann noch durch Steuermittel finanziert werden darf.
Nach Ansicht von Poggenburg, der zugleich AfD-Landesvorsitzender ist, darf die schwarz-rot-grüne Landesregierung zwar den Kampf gegen Verfassungsfeinde finanzieren, aber nicht gegen eine gewählte Partei.
Das geht nicht, das wäre eine Verfälschung des Wahlergebnisses.
Der Hintergrund? Miteinander e.V. hat auch AfD-Positionen als antisemitisch und geschichtsrevisionistisch kritisiert. Zitat: Die Aussagen einiger Funktionsträger stehen denen neonazistischer Organisationen in nichts nach. Poggenburg beklagt, der Verein rücke die AfD in die Nähe von Extremisten. Doch der Abgeordnete gilt selbst als besonders radikal, sogar in der eigenen Partei. Im vergangenen Juni hatte der AfD-Bundesvorstand Poggenburg abgemahnt, denn er, Zitat, rückt die Partei in die Nähe des Rechtsradikalismus. Magdeburg ist kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr hat die AfD ähnliche parlamentarische Anfragen zu zivilgesellschaftlichen Organisationen etwa im Berliner Abgeordnetenhaus, im Thüringer Landtag sowie im Bundestag gestartet. Dabei unterstellen die Rechtspopulisten den Demokratievereinen häufig Verbindungen zu Linksextremisten. Die Berliner Amadeo-Antonio-Stiftung, die ähnlich wie der Magdeburger Miteinanderverein gegen Rassismus kämpft, hat dies erlebt. Stiftungschefin Annetta Kahane spricht von einer Diffamierungskampagne.
Der Geldhahn soll zugedreht werden, die Leute sollen eingeschüchtert werden, die lokale Politik soll eingeschüchtert werden. Und das Ziel ist tatsächlich, diese Organisation mundtot zu machen, die sich für Migranten einsetzen, für Flüchtlinge, für all das, was die AfD so hasst.
Kahane, die selbst jüdisch ist, betont, ihre Stiftung gehöre zu keinem politischen Lager, sondern kläre über antisemitische und menschenverachtende Entgleisungen im rechten wie im linken Spektrum auf.
Und wenn es die AfD ist, dann ist es halt die AfD.
Solange nur die AfD den Vereinen die Förderung entziehen will, passiert nichts. Doch Annetta Kahane sorgt sich, dass die Rechtspopulisten mit ihrer Vereinskritik die Unionsparteien auf ihre Seite ziehen könnten. Schließlich hatte die damalige CDU-Bundesfamilienministerin Christina Schröder die Demokratieinitiativen ab 2011 bei der Mittelvergabe besonders kontrolliert durch eine sogenannte Extremismusklausel. Schröders Nachfolgerin, die SPD-Ministerin Manuela Schwesig, schaffte die Klausel 2014 zwar wieder ab, doch innerhalb der CDU gibt es offenbar nach wie vor Misstrauen gegenüber den angeblich linken Vereinen. So brachte Sachsen-Anhalts CDU-Generalsekretär Sven Schulze im Dezember, kurz nach der großen AfD-Anfrage, ebenfalls einen Förderstopp für den Verein Miteinander ins Spiel. Die Amadeo-Antonio-Stiftung verfolgt deshalb aufmerksam die derzeitigen Koalitionsgespräche auf Bundesebene und warnt die Union ausdrücklich davor, auf den AfD-Zug aufzuspringen, zum Nachteil der Demokratievereine.
Ich kann der CDU davon nur abraten, weil es am Ende dazu führt, dass die AfD mehr Stimmen bekommt und nicht die CDU. Wenn es aber passiert, dann wird sich das Klima in Deutschland erheblich ändern.
Die AfD stellt die finanzielle Förderung von Demokratievereinen und Initiativen in Frage. Für uns berichtete Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
Was war die erste Regel, die Sie in Ihrem Leben beachten mussten? Vielleicht war es, als Sie noch ein Kind waren und jemand sagte Ihnen, fass nicht auf die Herdplatte oder lauf nicht einfach über die Straße. Erinnern Sie sich an Ihre erste Regel für Ihr Leben? Es erschien vielleicht nie wichtig, sich diese ganz besonders zu merken, doch sie könnte viel über das Umfeld sagen, in dem wir aufgewachsen sind. Das erste Gebot an das jüdische Volk als Gemeinschaft steht in der Mitte unseres Wochenabschnitts für diese Woche, Parasha Bo. Das Gebot ist im 2. Buch Mose, Kapitel 12. Macht euch einen Kalender. Oder wie die Tora wörtlich sagt, dieser Monat sei für euch der erste. Macht euch einen Kalender. Im Judentum dreht sich eigentlich alles, was sich nicht um unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen dreht, um den Umgang mit der Zeit. Zeit soll nämlich nicht einfach gedankenlos an uns vorbeistreichen oder meistens rennen, sondern bewusst erlebt und gestaltet werden. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Es beginnt mit dem Morgen eines jeden Tages. Unsere Gebete strukturieren die Zeit unseres Tages. Dann haben wir den regelmäßigen Rhythmus von 6 Arbeitstagen und Schabbat. Der Schabbat ist das immer wiederkehrende Zeichen für Gottes Existenz mitten in der Zeit, das nur entsteht, indem wir dafür sorgen, dass dieses Zeichen existieren kann. Indem viele Juden an vielen Orten dieses Zeichen möglich machen und den Schabbat halten, werden sie eine Gemeinschaft. Gleichzeitig wird ein System von jährlich wiederkehrenden Festen geboten. Um jedoch zu wissen, an welchem Tag im Jahr ein Fest stattfinden soll, braucht man Monate. Erst dann kann man für alle sagen, am 14. Tag des 1. Monats ist dieses Fest, am 10. Tag des 7. Monats ist jenes Fest und so weiter. Alle jüdischen Feste sind Erinnerungstage an wesentliche Aspekte des Lebens. Obwohl sie immer an den gleichen grundsätzlichen Aspekt erinnern, ist doch jedes Fest in jedem Jahr anders, wegen des Laufs der Zeit. Pessach 5778, also im April 2018, wird ganz anders sein als Pessach 2017. Viel ist zwischen Frühling 2017 und Frühling 2018 passiert. Wir haben uns entwickelt, Ereignisse haben uns geprägt. Und in diesem Lauf der Zeit gibt es immer festgesetzte Erinnerungspunkte, die uns unsere jüdische Identität geben. Der Kalender ist also ein Curriculum, um jüdisches Leben zu lernen. Und Lernen war in der Antike nichts anderes, als etwas regelmäßig zu wiederholen. Im Curriculum des Lebens lernen wir im 1. Monat, an Pessach, Religion muss Freiheit sein. Das erste Gebot an das Volk Israel und das Wesentliche. Wo Religion als Zwang oder Macht ausgeübt oder erfahren wird, ist es nicht Religion, also dankbare Verehrung, sondern Versklavung. Der nächste Lerninhalt des jüdischen Lebens ist die Omerzeit nach Pessach. Im Leben ist nicht alles happy-clappy. Es gibt schwere und traurige Zeiten. Shavuot lehrt uns dann, wie wir das Göttliche erleben können und was das Göttliche ist. Später an Yom Kippur lernen wir über uns, unser Gewissen, unseren Hang zu verurteilen und über Gott und seine Barmherzigkeit und Geduld. Ich kann jetzt nicht in einer Minute das gesamte Curriculum des Lebens zusammenfassen, aber dafür haben wir ja das gesamte jüdische Jahr. Heute an Shabbat Bo war es wichtig, uns daran zu erinnern, das erste Gebot an das jüdische Volk war: Macht euch einen Kalender. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.